Radio Oldtimer Specials.
In der Serie Schicksalsmomente der deutschen Automobilwirtschaft berichtet Ingo Meyer, Wachtberg Pech, im Gespräch mit Arno Wahl über entscheidende Männer und Sternstunden der deutschen Automobilwirtschaft. Hören Sie jetzt Folge 1, Ivan Hurst, Macher in der Stunde 0 bei VW.
Arno Wahl für Radio Oldtimer im Gespräch mit Ingo Meyer, einem Oldtimer-Spezialisten, mit dem wir heute eine Serie beginnen, eine Serie über führende Persönlichkeiten in der Automobilindustrie, die wichtige Wegmarken der Automarken gesetzt haben, aber weniger in der Öffentlichkeit bekannt sind. Heute sprechen wir über Ivan Hurst, auf Deutsch ausgesprochen. Englisch hieß dieser Mann Major Ivan Hurst. Guten Tag, Herr Meyer. Und herzlich willkommen zu unserer Serie über wichtige Personen in der Automobilindustrie. Ivan Hurst, erzählen Sie uns bitte, was es mit diesem Herrn auf sich hat.
Ja, Ivan Hurst hat also die erfolgreichste englische Gründung einer Automobilfirma vollbracht. Und die steht nicht in England, sondern die steht in Deutschland. Und da werden sich die Hörer wundern, wie das passieren konnte. Stellen Sie sich vor, der Krieg ist vor Ende, ein paar Schornsteine rauchen noch. Marodierende Fremdarbeiter in Wolfsburg versuchen, sich zu befreien, ziehen durch die Stadt, suchen nach Lebensmitteln. Die Stadt ist nicht besetzt, der Krieg ist fast zu Ende. Die Amerikaner, die das zuerst besetzt hatten, das Niedersachsen, stehen noch im Westen, ungefähr 10 Kilometer vor Wolfsburg in einem Ort Fallersleben, haben sich da im Hoffmannhaus gemütlich gemacht. Und auf einmal kommt ein Fahrer, ein Industriefahrer an, Monsignore Holling, zusammen mit dem Leiter des Kraftwerkes, des Volkswagenwerkes und bittet die Amerikaner doch, diese Stadt zu besetzen. Die Amerikaner waren ganz verdutzt. Sie hatten in der Tat diese Stadt nicht auf ihren Plänen, weil sie auch erst 1938 gegründet wurde und 1939 angefangen wurde zu bauen. Und dann haben die Amerikaner glücklicherweise das Volkswagenwerk besetzt. Es kehrte Ruhe ein. Es wurden administrative Ersthilfemaßnahmen nach dem Krieg eingeleitet, damit die Stadt weiterleben konnte. Und die Amerikaner gingen dann verabredungsgemäß wieder raus aus Wolfsburg und machten den Platz frei für die Engländer. Denn Niedersachsen, wo das Volkswagenwerk steht, war britische Besatzungszone.
Bleiben Sie dran, es geht gleich weiter.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio. Radio Oldtimer. Specials.
Und weiter geht es mit den Schicksalsmomenten der deutschen Automobilwirtschaft.
Das weiß so gut wie keiner. Als dieses Werk in freier Landschaft gebaut wurde und im damaliger Philosophie ein Volkswagen gebaut werden sollte, gab es diese Stadt Wolfsburg nicht. Sie hieß während des Krieges und nach der Gründung KDF-Stadt, wenn ich richtig informiert bin.
Ja, sie heißt eigentlich ganz genau gesagt Stadt des KDF-Wagens.
Ja, und das hieß sie bis zum Kriegsende und der Name Wolfsburg wurde denen per Dekret von den Engländern aufoktroyiert oder wie ist dieser Wechsel gekommen?
Der Dekret ist, das ist bestimmt eine Maßnahme der Besatzungsmacht gewesen, denn man wollte sich ja von allen nationalsozialistischen Namensgebungen und so weiter trennen und schon gar nicht diesem Werk das geben. Außerdem stand die Wolfsburg ja in der Nähe. Bot sich an und der Graf von der Schulenburg, der hatte ja auch sein ganzes Land verloren, etliche 1000 Hektar, um das Werk bauen zu können. Und er wurde ausgeglichen, der Graf von der Schulenberg, mit den entsprechenden also Ländereien, mit einer Staatsdomäne im Osten. Man hat ihn also enteignet, auch schnell und sofort, aber natürlich nicht rechtlos enteignet. Man hat ihm ein Äquivalent gegeben. Nur das Äquivalent lag dann im Osten, im Einflussbereich der Sowjets. Und insofern war der Herr Schulenburg zunächst erstmal ein armer Mann.
Also das, wo Sie jetzt von sprechen, waren Maßnahmen von den Nazis, die den Graf von Schulenburg enteignet haben.
Ja, richtig.
Und als der Krieg dann dem Ende zuging, hatten die Engländer aufgrund der Tatsache, dass die Amerikaner die Gegend als erste besetzten, dann durch einen leichten Tausch, die Amerikaner zogen weiter und die Engländer ließen sich in der Gegend um dem späteren Wolfsburg nieder und wurden dann, wie Sie gerade sagten, durch diesen radfahrenden
Monsignore,
der dann half, was zu tun.
Ja, zunächst mal, der Monsignore kam noch nach Fallersheim und hat die Amerikaner geholt. Als der Austausch zu den Engländern vollzogen wurde, war die Stadt schon zumindest von ihrer unmittelbaren Nachkriegsrevolutionssituation befreit. Die Stadt begann dann wieder einigermaßen zu arbeiten und sie war Sammelpunkt für Tausende von Flüchtlingen, die aus dem Osten in den Westen strömten und in Wolfsburg ihren ersten Halt fanden. Und gleichzeitig wurde dann der von uns vorhin schon zitierte Major Hurst beauftragt von seinen Chefs, die weiter weg saßen im westlichen Niedersachsen, nach dem Volkswagenwerk zu gucken und zu schauen, was man damit machen könnte. Und der Ivan Hurst ist nicht dieser sehr arrogante Offizier gewesen, der hat gesagt, ist sowieso alles kaputt, ist alles zerbombt, sondern hat versucht, Menschen zu beschäftigen, die nun mal da waren. Und er hat auch gesehen, dass das Werk zwar bombardiert wurde, aber in vielen Teilen noch funktionsfähig war. Und es konnten auch noch viele Maschinen, schwere Maschinen wieder rangeschafft werden, die noch im Dritten Reich angesichts der zu erwartenden Bombardements in die Umgegend geschafft wurden. Die waren also gar nicht weit weg, die waren vielleicht 20, 30 Kilometer weit weg geschafft in Dörfer, in Scheunen. Und die konnte man wieder zusammenholen, sodass zumindest die Grundlage einer Produktion mit Teilen vorhanden gewesen ist, die praktisch eine Mischung war aus einem Militärfahrgestell des Kübelwagens und aus Restbeständen von den Limousinenkarosserien. Und wenn man die heute sieht, diese Fahrzeuge, diese ersten Käfer, die dort gebaut wurden, dann ist es so, dass die ein bisschen höher liegen und ein bisschen robuster wirken als der normale Käfer. Das liegt daran, dass das Fahrgestell von dem Kübelwagen höher gelegt wurde, aber die Plattform sich durchaus eignete, um die Käferkarosserie darauf zu bauen. Das sind also verdammt tolle Autos gewesen, die da gebaut worden sind. Nicht vierradgetrieben, aber hochgelegt mit einer Geländeuntersetzung an der Hinterachse, wie beim späteren Transporter.
Bleiben Sie dran, es geht gleich weiter.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio. Radio Oldtimer. Specials.
Und weiter geht es mit den Schicksalsmomenten der deutschen Automobilwirtschaft.
Herr Mayer, interessant in dem Zusammenhang ist, dass in Wolfsburg während des Krieges die unteren Einheiten, Fahrgestellen, Achsen, Motor gebaut wurden und die Karosserien aus Berlin zugeliefert wurden von der Firma Ambi Butt. Ist Ihnen das bekannt?
Ich weiß, das ist mir nicht genau bekannt, aber es ist gut, dass Sie das sagen. Ambi Butt ist ja im Rahmen der Diskussion über Karosserien eine Firma, die man irgendwann auch noch mal erwähnen muss.
Ja.
In so einer Sendung. Man hat ja irgendwann auch für BMW die Karosserien gebaut, nachdem der Auftrag in Sindelfingen storniert worden ist. BMW hat also seine Produktion von Karosserien weggeholt von Sindelfingen bei Mercedes hin zu Ambi Butt.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass Ambi Butt in diesem Zusammenhang mit beschäftigt gewesen ist. Ja.
Ich erwähne das nur, weil das machte das Major Hurst noch schwieriger. Durch die Bombardierungen waren die großen Stanzen und Pressen in Mitleidenschaft gezogen worden in Wolfsburg und Ende des Krieges, April 1945, waren die Russen in Johannisthal, Berlin schon eingezogen, dort, wo die Firma Ambi Butt war. Und die Russen hatten es drauf, gleich mit einer industriellen Demontage zu beginnen, Stanzen, alles, was verwertbar war, mitzunehmen. Jetzt fehlten diese Industrieanlagen dem Herrn Hurst, um die Karosserien zu bauen. Er hatte also die große, schwere Aufgabe, ohne Dachpressen dann diese ersten Autos zusammenzustückeln. Und das wusste bis vor einigen Jahren keiner, das weiß man jetzt erst, weil Autos aus der Produktion 1945, aus der unter englischer Hoheit produzierter Zeit, aufgetaucht sind, wo man genau gesehen hat, dass die Dächer zusammengeschweißt worden sind.
Es ist gut, dass der Interviewer da an der Stelle auch dem Experten noch was sagen kann. Das war mir nicht so bewusst. Ich weiß auch nicht, wie viele Teile Sie überhaupt noch zusammenkratzen konnten im Volkswagenwerk und was dann letztendlich der eigenen Produktion geschuldet ist, die dann allerdings 1946 angelaufen ist.
Ja, Herr Mayer, wir beide wollen den Hörern von Radio Oldtimer interessante Geschichten bringen und ich merke, das wird uns gelingen, denn Sie kennen sich sehr genau aus und Sie können es gut darstellen. Heute sind wir mit Major Hurst bei einem ganz wichtigen Mann, der von einer Stunde Null mit geschicktem Taktieren ein Weltwerk aufbauen geholfen hat. Nein, wir wollen nur vielleicht mal sagen, der dem Käfer das Laufen beigebracht hat.
Das ist genau richtig, der dem Käfer den richtigen Atem eingehaucht hat. Und er hat das als Menschenfreund getan, denn er wollte sicherlich die Leute beschäftigen und er wollte auch konstruktiv arbeiten und nicht destruktiv. Es hat ja auch eine Weile Überlegungen gegeben bei den Engländern, möglicherweise das Volkswagenwerk zu demontieren. Es stand auf der Demontageliste, aber die Engländer haben sich die Konstruktion dieses Volkswagens angeschaut und aus der Perspektive von Leuten, die Morris und aus dem gewohnt waren, war der Volkswagen eben nicht das perfekte Automobil für den vermeintlichen englischen oder britischen Anspruch. Und darum hat man es praktisch dort gelassen und der Major Hurst hat in der Tat ja auch bewiesen, er hat die Produktion anlaufen lassen und hat natürlich zunächst erst auch mal für das englische Militär und für das englische und amerikanische Militär produziert. Und für die Deutsche Post.
Bleiben Sie dran, es geht gleich weiter.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio. Radio Oldtimer. Specials.
Und weiter geht es mit den Schicksalsmomenten der deutschen Automobilwirtschaft.
Wie hat er die fähigen Leute aus der deutschen Bevölkerung finden können? Waren da nicht große Ressentiments auf Seiten der Siegermächte? Vielleicht, wenn man deutsche Beauftragte was zu tun, ehemalige Nazis wieder aufs Fahrrad zu helfen?
Es hat sicherlich Ressentiments dem einen oder anderen gegenüber gewesen, der in diesem Spiel mitgespielt hat, von den Führungskräften. Aber das meiste war ja die Leistung der Fachkräfte, das heißt, die vor Ort letztendlich etwas zusammenbauen können, zusammenschweißen können. Erst zusammenbauen heißt erstmal von den Produktionsanlagen und dann zusammenbauen später mit den Produktionsanlagen das Auto. Und das war natürlich so, Wolfsburg war ein Einfallstor für Tausende von Flüchtlingen und die kamen ja aus Mitteldeutschland und zum Teil sogar aus Oberschlesien und Mitteldeutschland und Oberschlesien waren ja industrielle Zentren in Deutschland mit vergleichsweise sehr gut ausgebildeten Mitarbeitern und die suchten natürlich nun nach Beschäftigung und das größte Problem war sicherlich nicht qualifizierte Leute zu finden, sondern das größte Problem war für Major Hurst die Rohstoffe zu organisieren, die man brauchte im Tauschhandel sozusagen, um ein Auto zu bauen. Es geht um Glas, es geht um Gummi, es geht um Zulieferteile, die Wolfsburg nicht selbst fertigen konnte, die weiter im Westen gefertigt worden sind. Also die Menschen waren das nicht das Problem und die paar, die überzeugte Nazis waren, sind sicherlich nicht sehr weit, in der ersten Runde sehr weit gekommen. Später hat das Volkswagenwerk sehr gut profitiert von vielen Leuten, die im Militär gewesen sind und damit ihre gesamte logistische Erfahrung, die man im Militär erwerben kann, natürlich auch in die Arbeit des Volkswagenwerks eingebracht haben. Aber das war später, das ging dann ab 48, 49 erst los.
Ja. Bleiben Sie dran, es geht gleich weiter.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio. Radio Oldtimer. Specials.
Und weiter geht es mit den Schicksalsmomenten der deutschen Automobilwirtschaft.
Wie ist die Serienfertigung angeschoben worden? Ich habe irgendwann mal gehört, dass ein offizieller Auftrag dem Hurst in die Hand gedrückt wurde, ein Blatt Papier, wo drauf stand, Sie bauen uns jetzt so und so viele Autos.
Hearst hat es erreicht, dass die, genau, und zwar es gibt nur eine ziemliche Größenordnung, Größenordnung von 10.000 Stück. Und zwar war das eine Gesamtbeauftragung für Amerikaner und für Engländer als Armeefahrzeuge und für die Deutsche Post.
Ja.
Die ja damals auch wieder anfangen musste, Nachrichten zu transportieren und Pakete zu transportieren.
Dann ist der Herr Hearst mit den ganzen Leuten, die er um sich geschart hat, mit der Logistik, die er aufzubauen hatte, von null in am Ende des Zweiten Weltkrieges, der endete am 8. Mai. Hearst hatte etwas Vorlauf, weil sie eher in Wolfsburg oder in der Gegend um Wolfsburg waren, wie Sie eben sagten.
Ja.
Dann so schnell auf Touren gekommen mit seinem Volkswagenwerk, das bereits 1946 mit dem Ende der Saison, sprich im Herbst, 10.000 Volkswagen fertiggestellt waren.
Das Problem war, glaube ich, 1946 war das schwierigste Jahr für das Volkswagenwerk. Weil da kam ziemlich alles zusammen. Rohstoffmangel, Lieferschwierigkeiten für ganz bestimmte Teile, die man braucht. Das Volkswagenwerk war nicht die Firma, die alles selbst gebaut hätte. Kugellager und solche Dinge musste man ja woanders beschaffen.
Ja.
Dann kam noch dieser brutale Winter 46, 47 dazu, mit Mangel an Kohle und Mangel an Heizmöglichkeiten. Man musste Ende 1946 die Produktion stoppen. Man musste die Arbeiter im Grunde nach Hause schicken. Oder die haben sich dann in Werkshallen aufgehalten, an irgendwelchen Öfen gewärmt, die da im Halbfreien standen.
Ja.
Also das war eine schlimme Sache, sodass dieser Auftrag droht auch zu kippen. Aber er hat es fertiggestellt und 1947 ging es dann allmählich aufwärts.
Bleiben Sie dran, es geht gleich weiter.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio. Radio Oldtimer.
Specials. Und weiter geht es mit den Schicksalsmomenten der deutschen Automobilwirtschaft.
Herr Meyer, wie ging es weiter? Wie endete die Phase Major Hearst in Wolfsburg? Wer nahm nach ihm das Ruder in die Hand und führte Volkswagen weiter?
Ja, also Major Hearst hat also gemerkt, er braucht dringend Fachleute und er hat gemerkt auch, dass der Volkswagen trotz seiner Erprobung als Kübelwagen bei der Wehrmacht doch noch ein Hund war, der einige Flöhe hatte und die mussten weg und darum suchte er einen befähigten Fachmann für die Leitung der technischen Entwicklung oder des Konstruktionsbüros, wie man damals gesagt hatte. Und da ist er fündig geworden bei einem Diplom-Ingenieur, der seine Erfahrung bei der Adam Opel AG oder bei General Motors hatte. Das war der Leiter des Lastwagenwerkes in Brandenburg, des Opel-Lastwagenwerkes in Brandenburg, was ja im Grunde zu General Motors gehörte. Das war Heinrich Nordhoff. Heinrich Nordhoff hatte natürlich nichts mehr zu tun in dem Lastwagenwerk, nachdem es die Russen besetzt gehabt haben, dieses Gebiet. Und er hat sich natürlich, wie alle Deutschen damals, die flohen mussten, auf irgendeine Weise über Wasser halten müssen. Und er ist dann als Kundendienstleiter in einen der größten Opel-Handelsbetriebe gegangen, nach Hamburg, zu Opel Dello, und hat sich da mühsam als Diplom-Ingenieur seine Brötchen verdient. Eine Aufgabe, die sonst Meister machen und gut ausgebildete Meister. Dafür braucht man keinen Diplom-Ingenieur. Und der ist irgendwie auffällig geworden in dem Verfahren um die Suche nach einem Konstruktionschef. Und Major Hearst hat sich mit ihm unterhalten und war begeistert über die Fähigkeit von Nordhoff, in Englisch fachlich kommunizieren zu können. Das ist heute bei den jungen Leuten nicht mehr das große Problem. Damals war es eine absolute Seltenheit, dass deutsche Führungskräfte flüssig Englisch kommunizieren konnten. Und sie haben sich lange unterhalten und haben auch einen Vertrag ausgearbeitet, wobei dann Nordhoff gesagt hat, ich will gar nicht die technische Entwicklung leiten, ich möchte das gesamte Werk leiten. Und das war fast so ein kleiner Überraschungsangriff gegenüber den Hearst, aber der Hearst war von Nordhoff so angetan, dass er gesagt hat, wenn er das dann machen will, dann ist er ja natürlich auch für die Beschaffung eines Technikers für die Konstruktionsabteilung zuständig, dann soll er das machen. Und insofern kam Nordhoff als einziger in dieses Bewerbungsverfahren rein und wurde praktisch dann zum Nachfolger von Ivan Hearst oder zu dem eigentlichen Leiter des Werkes.
Bleiben Sie dran, es geht gleich weiter.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio. Radio Oldtimer. Specials.
Und weiter geht es mit den Schicksalsmomenten der deutschen Automobilwirtschaft.
Was geschah mit Major Hirst? Ging der dann auf Rente? Wurde der außer Dienst gestellt?
Ja,
oder?
Also im ersten Anlauf hat sich Herr Nordhoff nicht so ganz besonders dankbar gezeigt. Nordhoff hat ein unglaubliches Bewusstsein für Public Relation gehabt. Er hat also permanent Qualitätsstäbe zusammengeholt, hat permanent Leute zusammengeholt, hat selber Pressemitteilungen diktiert und hat in der Öffentlichkeit durch Presse und Rundfunk für eine permanent positive Nennung des Volkswagenwerkes und seines Namens gesorgt. Das war dem Militär Hirst etwas fremd, aber dadurch hat sich Nordhoff in diese Szene nach außen eingearbeitet und nach innen durch seine Kenntnis, wie man unter schwierigen Bedingungen eine Serienproduktion weiterführt. Hirst hat ja alles praktisch die Grundlage gelegt. Alles war im Grunde in einer gewissen Ordnung und jetzt konnte Nordhoff mit seiner Großserienerfahrung, die er bei General Motors erlangt hatte, das Ding starten und dann kam genau das, was man das große Glück des Tüchtigen nennt, es kam die Währungsreform. Nordhoff hatte also dann nicht mehr die Probleme, wie Hirst, Material im Tausch heranzuschaffen, sondern er konnte praktisch Geld einnehmen.
Ja, Herr Meyer, wollen wir beide vereinbaren, dass wir über Herrn Nordhoff eine separate Sendung machen werden, denn uns läuft sonst die Zeit fort und das lautet oder hört sich so vielversprechend an. Ihre Kenntnisse über diesen Bereich sind so tiefgehend, dass wir da ganz einfach neu einsteigen müssen. Der Hirst wird sicherlich als Offizier wieder ins Glied zurückgetreten sein, wie man im Militär sagt, und andere Aufgaben in seinem Royal Electrical and Mechanical Engineer Corps aufgenommen haben, wo ich nichts drüber weiß. Ich weiß nicht, Sie sicherlich nicht auch vieles zu sagen können. Das können wir vielleicht, wenn wir über Nordhoff sprechen, mal nachschieben, was aus Hirst geworden ist.
Das ist eine Sendung wert. Was ist aus Hirst geworden? Und das Zweite ist, wie ist der Nordhoff dann durchgestartet? Nordhoff ist sicherlich eine eigene Sendung wert. Er hat das Volkswagenwerk beherrscht wie die Gaulle Frankreich.
Schön. Herr Meyer, ich muss mich bei Ihnen ganz ausdrücklich bedanken über dieses enorme Wissen, was Sie so fließend verbal unseren Hörern über die Lautsprecher ins Heim tragen. Wir werden, sobald dieses erfolgreich angenommen worden ist, ein nächstes Gespräch führen. Dann werden wir über Heinrich Nordhoff sprechen und viele andere Herrschaften werden folgen, wenn Sie das mit uns machen werden.
Ich möchte es jetzt gerne machen.
Danke.
Sie hörten einen Beitrag von Ingo Meyer, Wachtberg-Pech, aus der Serie Schicksalsmomente der deutschen Automobilwirtschaft.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.